Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Ralf Füchs, Gründer und Direktor des Zentrums Liberale Moderne, früher Chef der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenz.
Das Zentrum Liberale Moderne, Herr Füchs, ich habe nachgeschaut in Ihrer Selbstbeschreibung, will ein Sammelpunkt sein für Freigeister aus allen politischen Lagern und Antworten suchen auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Sie dürfen und sollen ganz...
Klingt gewaltig.
Ja, ich mache es ein kleines bisschen kleiner. Also Sie sollen auf jeden Fall freigeistig sein heute. Allerdings erstmal bei Fragen, die sich an diesem Montag stellen. Unter anderem diese: Wird Ostdeutschland wirtschaftlich jemals das Niveau des Westens erreichen? Weitere Frage: Ist die deutsche Umwelthilfe von Nutzen für die Allgemeinheit? Und ist Annegret Kramp-Karrenbauer lustig? Ralf Füchs, kann man eine dieser Fragen mit Ja oder Nein beantworten?
Auch schon, also dass die deutsche Umwelthilfe gemeinnützig ist und eine gesellschaftlich sehr sinnvolle Arbeit verrichtet, das kann man doch bejahen.
Okay. Für die anderen Fragen nehmen wir uns auch noch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben eine ganze Radiostunde oder 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie uns gerade hören. Ralf Füchs ist mein Gast. Ich bin Corbinian Frenzel. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Bald sind es 30 Jahre, 30 Jahre Mauerfall. Die Debatte darüber, wie vereint dieses Land drei Jahrzehnte später wirklich ist, die hat ja einige Konjunktur gehabt in den letzten Monaten und sie kriegt heute neuen Stoff. In Berlin wurde vor gut einer Stunde eine Studie veröffentlicht, Titel Vereintes Land, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall. Und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, das diese Studie gemacht hat, beklagt zentral vor allem die ökonomische Zerrissenheit, die nach wie vor gilt. Die Produktivität in Ostdeutschland ist noch immer deutlich geringer als im Westen. Kein Bundesland im Osten, das sagt die Studie, erreicht die Produktivität des schwächsten westdeutschen Bundeslandes, des Saarlandes. Herr Füchs, ist das ein Gefälle, das wir zulassen dürfen?
Es ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre in den letzten 30 Jahren. Man muss nochmal zurückdenken, wie die DDR aussah an dem Punkt, in dem sie kollabierte und die Mauer sank, fiel als Ergebnis der friedlichen Revolution. Das war ein ruiniertes Land. Und zwar nicht nur die Infrastruktur und ein Großteil der Altbauten, die am Einstürzen waren, sondern auch die Ökonomie war vollkommen verschlissen. Das heißt, das ist schon ein enormer Kraftakt der Modernisierung. Und im Hinblick auf die Infrastruktur ist auch sehr viel passiert. Die Infrastruktur im Osten ist vielfach moderner als in vielen alten Bundesländern des Westens. Aber
also
ich
wenn
glaube,
Sie das sagen, ja genau, aber Herr Füchs, wenn ich da gerade einhaken darf, das würde ja, wenn Sie es so beschreiben, bedeuten, wir sind auf einem Pfad, der positiv ist, wo wir noch nicht ganz erreicht haben, wo wir hinkommen müssen. Aber man könnte es ja auch so rum sehen, trotz all der Investitionen, wir reden von Billionenbeträgen insgesamt.
Ja, also 100 Milliarden per Jahr etwa.
Trotz dieser Investitionen, trotz der Infrastruktur, scheint sich da etwas strukturell festgesetzt zu haben.
Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Das eine, darüber wird wenig öffentlich gesprochen. Wir hatten fast 60 Jahre Diktatur. Ja, erst den Nationalsozialismus, sagen die SED-Herrschaft im Osten. Das war verbunden mit einer weitgehenden Eliminierung des Bürgertums, mit einer Zerstörung von Unternehmertum, mit einem Verständnis von Marktwirtschaft. Und ich glaube, dass es die Nachwirkungen bis heute spürbar sind. Das ist gerade eine Generation her. Und das dauert eine Zeit lang, solche kulturellen Mentalitäten wieder zu verändern. Das andere ist, dass im Unterschied zu anderen östlichen Nachbarn, also Polen oder Tschechien, die aus eigener Kraft durch diesen Scheuersack der großen Transformation gehen mussten. Das waren ja gewaltige Einbrüche bis in das private Leben, sagen der Menschen, auch viele Zumutungen, die damit verbunden waren, gab es eben die deutsche Vereinigung. Und das war ein Beitritt. Und das hat einerseits zwar dazu geführt, dass sehr viel Kapital aus dem Westen nach Ostdeutschland geflossen ist, aber gleichzeitig dieses Gefühl, wir sind übernommen worden. Ja, bis hin, man hört ja heute Stimmen, die sprechen von Kolonialisierung. Ich finde das maßlos zu sagen übertrieben, aber es gibt dieses Gefühl, wir werden vom Westen dominiert. Und ökonomisch trifft das ja zu.
Ich kann das untermauern mit einer Zahl auch aus dieser Studie. Von den 500 größten deutschen Unternehmen haben ihren Hauptsitz im Westen der Republik 464, also ungefähr 93%.
Ja, sozusagen Ostdeutschland ist sozusagen in eine machtvolle wirtschaftliche Struktur angegliedert worden, deren Zentren im Westen sind. Und die Nachwirkungen kann man bis heute spüren.
Die Frage ist natürlich, was tut man jetzt? Es gäbe die eine Möglichkeit, dass man sagt, das ist so, das hat sich zementiert, wenn wir in andere Länder schauen. Italien hat ein Nord-Süd-Gefälle, an dem seit 50, 60 Jahren herumgedoktert wird, wahrscheinlich sogar noch länger ohne großen Erfolg. Also erste Lösung, man sagt, okay, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Strukturen sind einfach so unterschiedlich, der Osten wird niemals aufholen können. Sagen Sie wahrscheinlich nein.
Nein, also es gibt ja auch sehr erfolgreiche wirtschaftliche Zentren. Also wenn Sie die Dynamik von Leipzig oder auch von kleineren Städten wie Jena, ja, das sind Boom, sagen Städte. Was eben nicht gelungen ist, ist diese Entwicklung auf die Fläche zu übertragen. Aber damit kann man sich nicht abfinden, das ist auch politisch gefährlich. Mhm. Das ist sozusagen der Boden für die AfD und für die Linkspartei.
Das ist die Warnung des Geschäftsführers des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der dann das nämlich genau heute sagt. Passt auf, wenn wir ganze Landstriche vernachlässigen, dann ist das der Nährboden für Populisten. Es gibt einen Vorschlag, auch aus dem Bereich der Studienmacher, wie man sich konzentrieren könnte auf diese Zentren, die Sie gerade angesprochen haben, die Städte, Jena, Leipzig und dergleichen. Wir hören gerade mal den Präsidenten, Reint Kropp.
Natürlich ist es hart zu sagen, wir müssen ein Stück weit die ländlichen Räume, zumindest einige ländliche Räume, aufgeben. Auf der anderen Seite haben wir nur so eine Chance, tatsächlich diese Pro-Kopf-Einkommensunterschiede zwischen Ost und West irgendwann mal auszugleichen.
Also der Vorschlag der Wissenschaftler in Halle, dass Sie sagen, lasst uns auf die Zentren in Ostdeutschland konzentrieren und auch wenn es zum Preis ist, dass wir den ländlichen Raum noch stärker vernachlässigen.
Okay. Das ist eine steile These. Also ich glaube, dass es richtig ist, städtische Zentren zu stärken als Art Motor für die gesamte Entwicklung sagen, Ostdeutschlands. Da sind die Universitäten konzentriert, das ist sozusagen die moderne Kultur. Die haben eine Anziehungskraft auch für sagen, Expertinnen und Experten aus aller Welt, wenn man die Fremdenfeindlichkeit in den Griff kriegt. Aber man kann jetzt nicht sagen, wir schreiben den Rest ab. Ja, das ist weder sozialverträglich noch ist das politisch sagen, handhabbar. Wenn man nach Frankreich guckt, der Aufstand der Gelben Westen, das ist auch ein Aufstand der Provinz gegen die Metropolen. In diese Falle darf man nicht laufen. Das heißt, man muss gleichzeitig was für die ländlichen Regionen tun. Das sind, glaube ich, vor allem drei Elemente. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, auch an die Schiene. Eine schnelle Internetverbindung, die es auch ermöglichen, lokalen, kleinen, mittleren Unternehmen Anschluss an den Weltmarkt zu finden. Und gute Schulen. Das sind drei elementare Faktoren, damit auch der ländliche Raum sich weiterentwickeln kann.
Zu Gast bei mir Ralf Füchs, zu dessen Biografie auch das gehört, Bremer Umweltsenator für die Grünen in den 90er Jahren. Und das ist die Frage, die sich uns jetzt stellt. Nutzt das, was die deutsche Umwelthilfe tut, der Allgemeinheit oder verfolgt diese Organisation, die ja reihenweise Dieselfahrverbote eingeklagt hat, Partikularinteressen? Die CSU hat per Zeitungsinterview diese Frage erneut aufgeworfen am Wochenende, nachdem schon die Schwesterpartei CDU im Dezember per Parteitagsbeschluss gefordert hat, entzieht der Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit. Es geht dabei um die nicht ganz unwichtige Frage, ob Spenden beispielsweise steuerfrei oder abzugsfähig sind. Was sagen Sie, Ralf Füchs? Sie haben gesagt, nein, die sind auf jeden Fall gemeinnützig. Wenn ich jetzt daran denke oder mir vorstelle, Sie seien noch Senator und müssten dann mit den politischen Folgen eines Fahrverbots zurechtkommen und mit zornigen Dieselfahrern und Bürgern, wären Sie dann auch noch so entspannt?
Also man muss jetzt mal zwei Dinge mindestens auseinanderhalten. Das eine ist der Sinn oder Unsinn von Fahrverboten. Darüber können wir gerne nochmal sprechen. Und das andere ist, dass diese Angriffe auf, sagen die deutsche Umwelthilfe, das ist ja so eine haltet denn die Parole, weil es sind jahrelange Versäumnisse der Politik, die von der deutschen Umwelthilfe sichtbar gemacht werden durch diese Klagen. Man hat einfach die Augen davor, sagen verschlossen, dass wir die Luftreinhaltestandards für Stickoxide und Staubpartikel chronisch überschreiten. So, und die deutsche Umwelthilfe hat den Finger in die Wunde gelegt und das ist verdienstvoll, weil sie hat damit einen Handlungsdruck erzeugt und darauf zu antworten, indem man sagt, wir schneiden euch die Klagemöglichkeiten ab, das ist eines Rechtsstaats nicht würdig. Und das erinnert mich doch sehr an Tendenzen, wie man sie in Ungarn sehen kann, in Russland schon ganz lange, in der Türkei, dass man unliebsame NGOs versucht, mundtot zu machen. Das darf man nicht akzeptieren. Eine ganz andere Frage ist, ob Dieselfahrverbote tatsächlich erstens helfen, wirklich relevant helfen gegen die Luftverschmutzung und was sie politisch bewirken.
Mhm. Nämlich möglicherweise das Gegenteil dessen, was man möchte, nämlich eine Akzeptanz für Umwelt- und Klimaschutzpolitik.
Ich halte das tatsächlich für ein problematisches Instrument, weil entweder sie haben nur eine Placebo-Funktion, also sind rein symbolisch. Wenn man einzelne Straßen sperrt, das ändert an der Luftqualität im Großen und Ganzen kaum etwas. Wenn man es flächendeckend versuchen würde, durchzusetzen, Fahrverbot für ältere Diesel, dann produziert man einen massiven sozialen Konflikt, weil ein Teil der Bevölkerung eben doch angewiesen ist auf ihre Autos. Und das sind gerade die, die nicht das Geld haben, sich sagen, ein neues, schickes, umweltfreundliches Auto zu kaufen. Zum Beispiel in Berlin, im innerstädtischen Verkehr kann man sagen, spielt das Auto immer weniger eine Rolle. 40% des Verkehrs mit dem privaten Pkw. Aber wenn man den Umlandverkehr anguckt, sind es 80%. Hm. Und da gibt es auch gar keine Infrastruktur, das von heute auf morgen zu ersetzen. Also ja, dass man den Leuten sagen könnte, fahr doch mit der Bahn. Ja, insofern muss man da sehr vorsichtig sein. Wir brauchen eine Mobilitätswende, die sehr viel tiefer geht. Einerseits diesen Sprung zur Elektromobilität und gleichzeitig viel mehr Investitionen in die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs. Und das dauert.
Sie haben selbst vor kurzem ein Essay geschrieben über Ökologie und Freiheit, Fragen darin, ob Verbote und Verzicht die Welt retten, und haben mich in gewisser Weise überrascht mit Ihrer Antwort. Sie sagen nein.
Das sind nur kurzfristige Notbehelfe. Aber wenn man sich die Größenordnung der Herausforderung des Klimawandels deutlich macht, dass wir unsere CO2-Emissionen um 90% reduzieren müssen, die hochindustrialisierten Gesellschaften, dann geht das nicht über Verbote hier und Verbote da und ein bisschen weniger Auto oder ein bisschen weniger Fliegen, sondern nur durch eine grüne industrielle Revolution, also eine große Innovationsoffensive zu erneuerbaren Energien, zu Elektromobilität, zu Ressourcen, sagen effizienten Technologien, also eine neue Stufe der Industriegesellschaft.
Mhm. Darf ich verkürzen, das Private ist doch nicht politisch?
Ich halte Privatisierung der Klimafrage für falsch. Natürlich gibt es persönliche Verantwortung, etwa für unser Ernährungsverhalten. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Aber diese Privatisierung, also die ganze Last der Rettung des Planeten auf die Individuen zu verlegen, das verfehlt gerade, dass es um große politische Weichenstellungen geht und um große technologische Innovationen.
Wenn es ein Ersatz wäre, würde ich Ihnen zustimmen. Ich würde es Kohärenz nennen, dass man das, was man politisch fordert, auch lebt. Und ich habe den Eindruck, wir haben uns sehr gut arrangiert, dass es ein richtiges Leben im Falschen geben kann. Also eine Art Champagner-Ökologismus. Tofu, Bio-Supermarkt, schickes, teures Lastenfahrrad aus
Holland. Aber das sind ja gerade alles Beispiele dafür, dass Sie nicht wirklich an der Größenordnung des Problems etwas ändern. Sie kommen gar nicht dabei heran. Nehmen wir mal das Beispiel Fliegen.
Genau, aber das wollte ich dann ergänzen. Also man lebt so, aber hat dann seine 2 Fernflugreisen pro Jahr und 4 Städtetrips dank der Billigflieger.
Ja, aber warum sollen wir das moralisieren? Ja, man kann natürlich sagen, wer muss schon in den Fernurlaub fliegen? Aber darin steckt erstens für mich jedenfalls eine zivilisatorische Errungenschaft, dass man andere Teile der Welt kennenlernt, dass man in Austausch und Kontakt tritt zu fernen Kontinenten, und gleichzeitig leben wir doch in einer globalisierten Welt. Unsere Wirtschaft ist globalisiert, die Wissenschaft ist globalisiert, die Kultur ist international, die Liebe ist inzwischen international. Meine beiden Töchter haben beide keine deutschen Ehemänner mehr. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir auf Mobilität angewiesen sind. Und statt den Leuten dafür ein schlechtes Gewissen zu machen, muss man die Rahmenbedingungen so ändern, dass das Fliegen in spätestens 20 Jahren CO2-neutral wird.
Gut, wenn uns das gelingt, ja, und diesen Weg muss man gehen. Aber bis dahin ist es ein Weg. Und bis dahin ist ja auch klar, so wie wir unter anderem mobil sind in der westlichen Welt, können wir das eigentlich nicht der ganzen Welt zugestehen.
Ja, aber die tut dann würde das sie doch, sehr was schnell kollabieren. Zugestehen, sind wir diejenigen, die sagen, entscheiden, ob die Chinesen fliegen dürfen oder die Lateinamerikaner oder die Afrikaner. Ich meine, im letzten Jahr sind 120 Millionen Chinesen auf Auslandsreise gegangen, mit dem Flieger. Und jedes Jahr werden es ein paar Dutzend Millionen mehr.
Genau, wir wissen, Millionen es sind etwa 1,4 Milliarden Bevölkerung.
Jedes, das genau, heißt, wenn, immer mehr Rücken in die Mittelschicht auf. Das ist ein sozialer Fortschritt. Absolut. Und das Aufrücken in die Mittelschicht bedeutet auch mehr Mobilität.
Aber es ist zunächst erstmal die ökologische Katastrophe, die sich da abzeichnet.
Ja, nur wenn es uns nicht gelingt, Wohlstand zu entkoppeln von Naturverbrauch. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und deshalb müssen wir über einen Aufbruch reden, über ein grünes Wirtschaftswunder und nicht darüber, dass wir jetzt alle den Gürtel enger schnallen müssen.
Ich glaube, es muss beides sein, denn noch fliegen die Lufthansa-Maschinen, die 20, 30 Jahre alt sind, bei denen wir wissen, die sind keinesfalls CO2-frei und die werden auch noch viele Jahre fliegen. Das heißt, auch im Moment ist schon die Frage, wie viel persönliche Verantwortung übernehme ich, Teil der Lösung.
Ja, aber es ist nur ein kleinerer Teil der Lösung. Ja, und je stärker sie den moralischen Druck auf die Leute erhöhen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, desto stärker rutschen wir in eine gesellschaftliche Polarisierung zwischen denen, die sagen, du musst dein Leben ändern und denen, die am Trotzigen weiter so festhalten. Und das führt uns politisch in die Sackgasse.
Aber haben Sie den Eindruck oder den politischen Optimismus, dass uns diese industrielle, diese grüne industrielle Revolution erstens so schnell gelingen wird, zweitens, dass sie auch technisch möglich wird? Ein Kapitalismus, der ja immer auf Wachstum aus ist und Wachstum bisher in der Logik auch immer Ressourcenverbrauch bedeutet hat, dass wir aus dieser Logik schnell genug rauskommen?
Genau mit dieser Logik müssen wir brechen. Wenn wir den Energiesektor nehmen, da sind wir schon in einer globalen Energierevolution. Die erneuerbaren Energien sind inzwischen in vielen Ländern billiger als Kohle und
Öl. Aber gleichzeitig erleben wir auch einen Boom des Fracking und anderer schmutziger Technologien.
Weil natürlich ganze Industriezweige nach wie vor auf Öl angewiesen sind. Niemand sagt, es ist ein Kinderspiel oder es ist ein Spaziergang, aber sie müssen realistischerweise davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln wird. Ja, die Weltbevölkerung wächst in Richtung 9 bis 10 Milliarden. Immer mehr Menschen rücken in die Mittelschicht auf. Das bedeutet ein Mehr an Produktion und Konsum weltweit. Und diese Herausforderung können wir nur bewältigen, wenn uns diese industrielle Revolution gelingt. Und das heißt Freisetzung von Kreativität, von innovativen Lösungen. Alle Ressourcen sind begrenzt, nur der menschliche Erfindungsgeist nicht.
Aus dem Saarland zur CDU-Vorsitzenden, das ist die schnelle Aufstiegsgeschichte der Annegret Kramp-Karrenbauer, bei der sich seit diesem Wochenende viele fragen, ist das noch witzig? AKK beim Karneval, genauer gesagt vor dem Stockacher Narrengericht.
Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja.
Das gibt einen Tusch, das gibt Gelächter im Saal. Mein Gast Ralf Füchs lacht nicht.
Also erstens konnte ich so mit dieser Art von Plattenkarneval-Humor noch nie so viel anfangen.
Obwohl sie sogar obwohl aus der Ecke kommen.
Obwohl ja. Ich genau aus, eigentlich, ich komme aus dem Südwesten, wo es durchaus eine Faschingstradition gibt. Und dann bin ich doch ein bisschen erschrocken über diesen Oldschool-Männer-Witz, den Annegret Kramp-Karrenbauer da macht. Das ist schon ein arger Fauxpas.
Ist es ein Fauxpas? Oder vielleicht, nein, ich frage zuerst mal Folgendes, weil das war in der Redaktionskonferenz auch erstmal die Frage heute Morgen. Lohnt es sich überhaupt, darüber zu reden?
Ja, ich bin da ein bisschen gespalten. Ich finde auch, dass man jetzt diese Identitätsfragen, die ja dahinter stehen, also Fragen von sexuellen Identitäten, von Minderheiten, nicht zu stark politisieren soll, weil sie auch wieder in eine Polarisierung, in eine Spaltung der Gesellschaft führen. Auf der anderen Seite gibt es doch bestimmte Normen und Regeln, die man nicht unter den Teppich kehren darf. Also, dass man keine Witze macht über sexuelle Minderheiten. Ja, das finde ich, muss eine CDU-Vorsitzende respektieren. Vielleicht ist im Karneval alles erlaubt, aber für eine CDU-Vorsitzende ist nicht alles erlaubt. Und deshalb ist die öffentliche Debatte schon richtig, auch wenn jetzt viel parteipolitisches Kalkül natürlich ist in der Entrüstung über Kramp-Karrenbauer.
Vielleicht ist das ja gar nicht so unbewusst geschehen, was Annegret Kramp-Karrenbauer da macht. Und ich komme auf diesen Gedanken auch aufgrund der Reaktion, die es gab. Es gibt die Empörung darüber, die ich in weiten Teilen teile. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele Stimmen, die sagen, Ja, genau, das ist mal wieder ein Beispiel für diesen Eierlauf, in dem wir gerade sind, dass man gar nicht mehr richtig weiß, was sagt man, was darf man noch sagen, was darf man nicht mehr sagen.
Political correctness.
Genau. Und dass sie damit eben vielleicht auch politisch nicht ganz ohne Kalkül ein Signal aussendet und sagt, schaut mal, nachdem wir 16 Jahre lang eine CDU-Vorsitzende hatten, die sich ganz klar dieser Sache entzogen hat, gesagt hat, das kriegt ihr nicht von mir, dass wir jetzt wieder eine haben, die sagt, okay, die Leute, die dieses Gefühl haben, die sollen sich bei uns, bei der CDU, bei mir als Vorsitzenden zu Hause fühlen.
Ja, das ist eine interessante Spekulation, ob sie versucht, sich ein Stück weit konservativer öffentlich zu präsentieren. Wobei ich den Begriff in diesem Zusammenhang gar nicht mag, weil konservativ sein bedeutet ja nicht, andere Menschen zu verletzen. Ja, konservativ sein, das ist ja auch mit einem Gefühl für Menschenwürde, für Anstand, für Respekt verbunden. Insofern würde ich das gar nicht in diese politische Kategorie schieben. Schlimm wäre, wenn es so eine Anbiederung wäre an dieses provinzielle Milieu, was mit diesem ganzen Gender-Kram gar nichts anfangen kann, auch so wie sie das eingeleitet hat, ihr und die da in Berlin, ja, die Latte Macchiato-Fraktion in Berlin, das war so ein bisschen die traditionelle Provinz, die biedere Provinz und da gibt es dieses Metropolen-Babel, St. Berlin, mit dem man nichts zu tun haben will. Und diese Art von kultureller Spaltung, die sollte man nicht bedienen.
Ein Problem bleibt aber generell bei Witzen, vielleicht ist wirklich bei diesem nicht übermäßig gelungenen, unlustigen, aber bei Witzen, Satire, Karneval gehört dazu ja auch, wenn ich das mal als Norddeutscher sagen darf, auf unterstem Niveau dazu. Aber Satire, Ironie, Witze brauchen ja auch Stereotype, brauchen ja letztendlich auch das Abarbeiten, letztendlich auch an Gruppen in gewisser Weise. Aus der Nummer kommt man nicht so ganz raus.
Ja, ich meine, wenn man die historische Tradition des Karneval nimmt, dann war das ja ein Freiraum für das Volk, sich gegen die da oben zu erheben, sich über sie lustig zu machen. Und das sollte man bitte nicht umkehren, dass die da oben, zu denen Frau Kamm-Karrenbauer ja doch gehört, sich über Minderheiten lustig machen.
Ein kleiner Nachtrag. Schauen Sie mal in unsere Podcast Lakonisch Elegant. Der hat sich nämlich ausführlich mit der Frage beschäftigt, wie lustig ist eigentlich der Karneval gerade vor diesen politischen Fragestellungen. Wie viel Platz darf sein für rechtes Gedankengut in der christdemokratischen Familie? Mit dieser Frage muss sich die EVP, die Europäische Volkspartei, in der auch CSU und CDU zu Hause sind, befassen, weil es Viktor Orbán gibt. Der ungarische Ministerpräsident hat unter anderem durch eine Plakatkampagne gegen Parteifreund Jean-Claude Juncker und US-Milliardär George Soros Unmut hervorgerufen, auch bei AKK und anderen in der Union, mit seinem Vorwurf an die Adresse der beiden, sie hätten die Grenzen für illegale Migration geöffnet. Die Debatte, ob Orbáns Partei Fidesz deshalb aus der EVP ausgeschlossen werden sollte, läuft. Ralf Füchs, Viktor Orbán schlägt per großem Zeitungsinterview zurück in der Welt am Sonntag und warnt davor, dass ein solcher Schritt am Ende nur die europäischen Konservativen schwächen würde. Hat er recht?
Nein, ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh daraus, dass die europäischen Konservativen dringend einen Trennungsstrich ziehen müssen. Ich würde nicht sagen gegen rechts. Was meint man damit? Es gibt auch eine demokratische Rechte. Also Patriotismus, Familie, Recht und Ordnung. Das sind legitime Positionen, auch wenn sie einem nicht gefallen. Aber Orbán geht deutlich darüber hinaus und er nimmt seit Jahren systematisch Grenzverschiebungen vor. Dessen, was noch sagbar ist, dessen, was politisch noch innerhalb der EU toleriert wird. Faktisch hat er ein halbautoritäres System inzwischen in Ungarn errichtet. Er betreibt antisemitische Kampagnen mit George Soros als Galionsfigur, aber ganz klaren antisemitischen Stereotypen. Und das ist aus meiner Sicht eine Grenzüberschreitung, die die Konservativen im eigenen Interesse klären müssen, dass das keinen Platz hat in ihren Reihen.
In ihren Reihen nicht. Frage ist aber natürlich, was bedeutet das für die politische Landschaft in Europa? Wir stehen kurz vor der Europawahl. Orbán säße dann im Zweifel mit der AfD zusammen. Die hat ihn auch schon eingeladen. Würde man damit nicht zahlenmäßig die Ränder stärken?
Ja, so hat man den Widerspruch im eigenen Lager. Und ich glaube, man unterschätzt die strategische Entschlossenheit von Orbán. Der sagt nämlich, ihr werdet nicht mich verändern, sondern ich werde euch verändern. Ja, ich bin derjenige, der die Zukunft christlich-demokratischer Politik oder er sagt christlich-abendländischer Politik in Europa definiert. Und auf diesem Weg ist er schon relativ weit gekommen, wenn man sieht, welche Verbündete er inzwischen hat. Ja, Salvini in Italien, die FPÖ in Österreich und die Parteien, die tatsächlich schon heute zu anderen Familien gehören, wie Le Pen in Frankreich. Mhm. Und diese Herausforderung muss man sich stellen, da spielt es keine Rolle, ob Orbán noch Mitglied der Europäischen Volkspartei oder nicht, sondern wir sind richtig in einer großen Auseinandersetzung um die Zukunft der liberalen Demokratie. Und da braucht es Klarheit.
Da braucht es Klarheit, aber das birgt natürlich auch die Gefahr, dass wir am Ende so eine Art Brüssel-Berlin, ich ergänze Paris, Amsterdam meinetwegen noch Perspektive bekommen, die im Prinzip eine Vorstellung hat, wie Sie sie gerade skizzieren, einer liberalen, offenen Demokratie, die aber dann schon ganz viele nicht mehr einschließt. Es trägt ein Problem mit sich, wenn man die Salvinis, wenn man die Orbans, wenn man sie sozusagen im europäischen Projekt nicht mehr integriert kriegt.
Es geht ja nicht darum zu sagen, die sollen aus dem Europäischen Parlament ausgeschlossen werden oder aus der Europawahl. Das ist überhaupt nicht meine Position. Man muss sich mit ihnen offensiv auseinandersetzen, aber als Gegner und nicht als Teil der eigenen politischen Familie. Das ist, sagen, die große Verwischung. Und das schwächt auf Dauer eher die demokratisch-liberale Position, als sie zu stärken.
Aber das würde dann für die Europawahl bedeuten, wenn wir ehrlich sind, sind die beiden Spitzenkandidaten, die gegeneinander antreten, nicht Franz Timmermans von den Sozialdemokraten auf der einen Seite, Manfred Weber von der CSU für die EVP auf der anderen Seite, sondern de facto haben wir da einen pro-EU-liberalen Block, der letztendlich gegen die Populisten antritt?
Wir haben natürlich auch unter den demokratischen Parteien sehr unterschiedliche politische Vorstellungen, was die Zukunft Europas betrifft, die Energiepolitik, die Finanz- und Wirtschaftspolitik. Aber was stimmt, ist, dass wir sowas wie eine Gemeinsamkeit der Demokraten brauchen gegen diese Herausforderung, die richtig an den Kern der europäischen Werteordnung geht. Die Europäische Union, wenn sie keine Rechtsstaatsunion mehr ist und keine Werteunion, dann verliert sie, sagen, ihre Seele.
Mhm. Aber gleichzeitig, Sie kennen sich ja als ehemaliger Chef der Heinrich-Böll-Stiftung mit der europäischen Parteienfamilie der Grünen beispielsweise aus. Die Sozialdemokraten versuchen das ja auch in der sozialdemokratischen Parteienfamilie. Ist es nicht auch das, dass wir anerkennen müssen, dass wenn wir so etwas versuchen wollen, wie ein paneuropäisches Zusammenarbeiten, dass wir auch die großen Unterschiede vielleicht stärker integrieren müssen, versuchen müssen, das irgendwie doch zusammenzukriegen. Beispiel der Grünen, die schwedischen Grünen und die britischen Grünen hatten immer Probleme überhaupt mit der Idee von Wachstum, für das sie ja zum Beispiel sehr sind. Und trotzdem hat man sich irgendwie arrangiert. Die Sozialdemokraten kämpfen ganz stark in Osteuropa mit sozialdemokratischen Parteien, die auch nicht immer ganz auf dem demokratischen Pfad sind. Müssen wir nicht im Moment die Energie reinstecken, alle Integrationsversuche, die da noch möglich sind, zu unternehmen?
Ja, ich würde sagen, wir brauchen Lösungen auf die großen politischen Herausforderungen, ob das eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik ist, um Orbán nicht diesen Raum zu lassen, den er systematisch nutzt, oder eine gemeinsame europäische Energiepolitik. Das ist auch eine Botschaft an die Adresse der Bundesregierung, die mit Nord Stream 2 ein Sonderprojekt mit Russland verfolgt, das die Europäische Union spaltet. Oder gemeinsame europäische Verteidigung, wo wir uns auch sehr schwer dabei tun, die deutschen Maßstäbe nicht zu den Alleinseligmachenden zu erklären und damit die Rüstungskooperation mit Frankreich und mit Großbritannien zu blockieren. Also mehr Europa ist auch eine Aufforderung an unsere eigene Adresse. Und ich glaube, die Begrenzung oder das Zurückdrängen dieser antiliberalen und populistischen Strömung, das gelingt nur, wenn Europa wieder handlungsfähig wird.
Eine Frage habe ich noch. Die stellt sich nämlich heute in Brüssel im Europäischen Parlament. Die Zeitumstellung, das war ein Regelwerk Europas, das zu vereinheitlichen. Jetzt hat Europa gesagt, oder vielmehr die Europäische Kommission, macht's doch lieber wieder alleine. Ralf Füchs, haben Sie eine Meinung zur Zeitumstellung oder ist es Ihnen eigentlich egal, ob man umstellt oder nicht?
Na, ganz egal ist es mir nicht, aber fast egal. Ich wäre schon dafür, es wieder zu vereinheitlichen. Ich habe noch nie so richtig den Sinn erkannt.
Also, dass man nur eine Zeit hat?
Nur eine Zeit. Ganze, ja.
Und das dann in Europa einheitlich? Oder würden Sie sagen, das ist jetzt wirklich mal eine Sache, wo man sagen kann, weniger Europa wagen?
Da wäre schon sinnvoll, das einheitlich zu machen. Fahrpläne, Flugpläne, Konferenzen.
Deswegen liegt es übrigens auch in der Kompetenz des Verkehrsausschusses im Europäischen Parlament, wahrscheinlich wegen der Fahrpläne. Ralf Füchs, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute bei mir.
Gerne.
Mein Name ist Corbinian Frenzel. Tschüss für heute.